Politics.
Raum für
Wechselseitiges. Ein Podcast mit
Dorothea Kurtoy
und Astrid Habiber-Kressmeier.
Hallo, hallo.
Ja.
Hallo.
Ist die Fliege noch da?
Ja.
Sie wird sich sicher irgendwann auf dein Mikrofon setzen.
Ja, genau.
Das ist eine verzauberte Göttin. Also ja, genau. Nimm's mit ins Spiel. Herzlich willkommen bei Sympoietics. Wir können ja nicht wissen, wann und wo ihr diese heutige Episode hört. Wir können euch aber erzählen, wann und wo wir sie aufnehmen. Habiba, du bist hier in der Stadt. Wir sind in Graz.
Ja, wir sind in der Nähe vom Lendplatz.
Genau.
In einem Atelier unserer heutigen Gästin, Marina Stiegler. Schön sind wir hier.
Hallo und willkommen, freue mich, dass ihr da seid.
Es ist ein sonniger, sehr sommerlicher Junitag, an dem wir hier zusammensitzen. Es wird sehr heiß werden. Bei dir im Atelier ist es noch nicht so heiß.
Da ist noch recht angenehm, ja. Also das wird dann erst im Hochsommer, merkt man es dann. Aber es ist im Erdgeschoss, also es ist sehr, sehr angenehm momentan, ja.
Das Stichwort Atelier sagt schon, Marina, du bist Künstlerin, bildende Künstlerin, du bist Kunsttherapeutin, Kunstpädagogin,
mhm,
und du bist auch Musikerin.
Ja. Mhm.
Und vielleicht schaffen wir es. Wir haben ja immer diese schöne Möglichkeit, Habiba, mit unserem Podcast an Orte zu kommen wie diesen. Immer wieder mal.
Immer wieder mal, ja.
Der Nachteil daran ist, dass man es im Podcast nicht sehen kann. Also müsste es uns ein bisschen gelingen, hier zu beschreiben, die Atmosphäre dieses Raumes. Marina, Habiba, wie beschreiben wir diesen Ort?
Ja, es ist lustig, mir leuchtet hier so eine Schrifttafel entgegen. Ich glaube, da kann man damit spielen und immer wieder was anderes schreiben. Das sind so Buchstaben. Aber da sagt sie jetzt gerade, Love is the answer. Das gefällt mir. Und ein bisschen kommt mir auch aus den Exponaten oder Werken, die hier sind. Wir haben hier Bilder, wir haben hier einige Tonarbeiten und es kommt tatsächlich etwas auch liebevoll erdig verschmitzt, möchte ich jetzt gerade sagen. Es ist etwas Verschmitztes hier so in der Atmosphäre jetzt für mich, wenn ich da reinkomme.
Und das ist ein Frauenort.
Ah, ja.
Oder? Mhm.
Ja.
Ja. Ja, das kann man schon sagen. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Weiblichen und sehr viel mit dem Thema der Göttin, ja,
mhm,
und der Erde als Wesen, sage ich jetzt mal, ja. Und da kommt natürlich das Material Ton auch ins Spiel. Also ich arbeite vorwiegend mit Ton und Naturmaterialien, aber auch wieder dann gemischt mit anderen Materialien. Aber Ton ist sicher eines meiner Urmaterialien.
Mhm.
Ja, und das mit, weil du gesagt hast, da steht jetzt Love is the answer, irgendwie ist das für mich so ein wichtiger Satz. Ich mache das auch oft als Hashtags bei meinen Postings. Da gibt es dann immer wieder dieses Love is the answer am Schluss.
Mhm.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss das irgendwie rausschicken, immer wieder in die Welt, auch mit meiner Kunst,
mhm,
oder mit meiner Arbeit. Und ich würde es, oder ich bezeichne oft mein künstlerisches Schaffen oder meine Werke als lebensbejahend. Dieses, mhm, Wort ist mir irgendwie immer wieder dann eingefallen oder kommen. Die Beschäftigung mit, da taucht man eh gleich ziemlich tief ein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine der Fragen war, um was es wirklich dann geht in meinen Kunstwerken, aber ich beschäftige mich halt sehr viel mit dem Thema der Anfänge der Kunst der Menschheit, ja. Warum haben die Menschen angefangen, künstlerische Werke zu schaffen, Kunst zu machen, kreativ zu sein? Und da geht es eh bei mir schon stark in die Prähistorie und in die Mythologie und in die archetypische Forschung, Symbole. Und was mich da irgendwie antreibt, ist natürlich schon, muss man sagen, wenn man jetzt sagt, die Antipode zu dem Lebensbejahenden, schon dieser Weltschmerz, weil die Welt, so wie sie gerade ist, schon, oder sagen wir nicht die Welt, sondern die Menschen, wie sie sich auf ihr Benehmen, schon sehr schwer zu ertragen ist teilweise. Oder, mhm, sehr viele Fragen aufwirft. Sinnfragen.
Ja.
Genau.
Bevor wir da jetzt ja, in all das, genau, na wunderbar, bevor wir da jetzt ganz tief hineintauchen, möchte ich dich kurz vorstellen. Du bist ja als die Frau, die jetzt mit diesen Themen arbeitet, die du gerade schon umrissen hast, in diese Welt gekommen. 1974 bist du geboren. 1978 bist du geboren in Salzburg, da steht es eh, dort aufgewachsen. Und ich habe gelesen, deine erste Ausdrucksform war nicht die bildende Kunst, sondern das Schreiben. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also ich habe schon als junges Mädchen immer so ein Tagebuch, mittlerweile nenne ich es Tage- und Nachtbuch, weil da irgendwie auch viele Träume einfließen oder eingeflossen sind. Habe ich geschrieben und eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr, glaube ich. Und ich schreibe immer nur Tagebuch. Also jetzt werden die Abstände ein bisschen weniger, es ist nicht mehr täglich, aber es ist irgendwie für mich wichtig, dass ein Buch auf meinem Nachttisch liegt, wo ich reinschreiben kann oder auch zeichnen kann. Und aus dem heraus haben sie dann auch poetische Texte ergeben und die sind dann wiederum in Liedtexte eingeflossen und die Texte fließen sicher auch wieder in die Arbeiten ein. Also es bedingt sie eigentlich gegenseitig, würde ich sagen.
Du hast zuerst Publizistik studiert.
Ja.
Was war damals die Berufsidee?
Da lacht sie.
Ja, das war eben verbunden mit dem Schreiben, weil ich habe mir halt damals irgendwie gedacht, so, das Schreiben ist so mein Ventil und irgendwie möchte ich was mit Schreiben machen oder vielleicht was Journalistisches. Und habe da eine ziemlich lange orientierungslose Phase in meinem Leben gehabt als junge Frau, wo ich eigentlich nicht genau gewusst habe, wohin mit mir und meinem Leben, und habe dann in Salzburg Publizistik und Spanisch studiert und dann habe auch das Nebenfach einige Male gewechselt, muss ich sagen, und dann bin ich ein halbes Jahr nach Spanien gegangen für ein Auslandssemester nach Sevilla und wie ich zurückgekommen bin, habe ich im Sommer bei einem Restaurator für Stein- und Wandmalerei in Salzburg gearbeitet, einfach um Geld zu verdienen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss was mit meinen Händen machen. Also das war so dieser Konnex zu dem handwerklichen Arbeiten. Und habe dann das Studium nicht beendet und habe dann umgeschwenkt. Genau. Also ich bin eigentlich so ein bisschen spät berufen in die Kunst gekommen, sage ich jetzt mal. Obwohl natürlich, wann fängt man an zu sagen, man ist Künstlerin oder was, mag das, dass man sagt, ja, jetzt bist Künstlerin. Vielleicht ist man das eh auf eine gewisse Weise eh schon immer, nur lebt man es halt dann anders. Ne?
Wann hast du angefangen zu sagen, dass du Künstlerin
bist? Ja, das hat wirklich eine Zeit gedauert. Also ich habe dann eben ein Jahr bei diesem Restaurator gearbeitet. Der hat mich dann wirklich fix genommen für ein Jahr, für ein bezahltes Praktikum, sage ich mal. Und dann habe ich in Berchtesgaden, also in der Nähe von Salzburg, eine Schule für Holzbildhauerei gemacht. Also ich habe eigentlich mit dem Holz begonnen und da haben wir aber sehr viel modelliert, um Modelle zu machen für die Holzschnitzereien und dann habe ich mich in das Material Ton verliebt und dann bin ich nach Graz gezogen, 2003, und habe da noch die Ortweinschule für keramische Formgebung, die Meisterklasse, gemacht und dann bin ich in Graz sozusagen hängen geblieben und da hat sich dann auch mit dieser noch mehr künstlerischen Auseinandersetzung mit diesen Schulen, die ich da gemacht habe, hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, das ist es und das ist mein Weg. Also ich möchte einfach meine Kunst oder meine Kreativität, da möchte ich irgendwas in die Welt. So drücke ich es jetzt einmal aus, ja.
Ja, das ist ja noch interessant, irgendwie so ein Weg vom Wort, vom geschriebenen Wort zur Hand, zum Holz, zum Ton, zur lebendigen Erde, das wäre vielleicht auch noch eine Frage, aber gerufen hat so etwas wie ein Restaurator, ne? Also, oder die Kraft, etwas zu restaurieren oder auch die Kraft, etwas zu regenerieren. Ne? Das hat, so, ich frage mich gerade, inwieweit spielt auch in deine Haltung der Lebensbejahung, ne? Inmitten einer Zeit, wo vieles auch schrecklich ist. Vom Weltschmerz hast du geredet. Genau. Ist die Idee, dass man kann etwas restaurieren oder man kann etwas regenerieren, fließt es ein eigentlich in deine Wirkung?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Da ist jetzt vielleicht auch das Thema der Göttin, kommt da ins Spiel, oder dieser, ja, regenerierenden Kraft, weil die Göttin steht ja schon für das Werden und Vergehen, ja? Mhm. Also für das Leben, aber auch für das Nehmen des Lebens, für den Kreislauf des Lebens. Und sie ist ja so eine, die sich ständig selbst regeneriert, ja? Also so wie sie die Erde ja auch immer wieder regeneriert, ja? Oder wie sie die Natur immer wieder neu erwacht im Lauf der Jahreszeiten, ja? Und das ist sicher was, dieses Regenerierende, das finde ich ist ein sehr schönes Wort, das du jetzt da einbringst. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Mhm. Und auch die Genesung, also ich habe jetzt irgendwie dieses Wort, das mir jetzt irgendwie so in letzter Zeit auch immer wieder kommen, diese Genese und Genesung, also dieses Heilende in der Kunst auch natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Teil.
Mhm. Ja. Ja, es jetzt nur eingebracht, es gibt ja auch viele, die sagen, einer der großen oder eines der großen Probleme oder Auslassungen, die wir haben, ist, dass wir den Dingen keine Zeit mehr geben, sich zu regenerieren. Also, dass wir die natürliche Regenerationszeit, die eigentlich in unserer Ökologie angelegt wäre, nicht mehr respektieren. Und durch das sozusagen gibt es immer gewaltsame, verkürzte Bewegungen, die sich dann auch verselbstständigen. Also insofern ist das Erinnern oder das Wiederanschließen an natürliche Zyklen oder sich überhaupt bewusst zu machen, ne? Was braucht es auch an Zeit, damit man sich kann wieder natürlicherweise regenerieren. Ja. Ja. Spannend. Wenn du von der Göttin sprichst, kannst du uns und unseren Zuhörerinnen da ein bisschen auf die Sprünge helfen, von welche Göttin?
Ja, das ist natürlich ich sage jetzt in meinem Deutschen ein bisschen teilweise schwieriger Begriff, also weil viele Menschen oder glauben dann, die Göttin ist so die Antipode zu Gott, also und das ist es aber gar nicht. Also ich verbinde mich jetzt da in meiner Arbeit mit einer Zeit, sage ich jetzt mal, Zeitspanne vor dem Christentum, also da geht es ja dann weit, weit, weit noch zurück auf der Timeline. Ja? Also wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel die Venus von Willendorf ist 40.000 Jahre alt, glaube ich. Ne? Also und das hat jetzt bei mir einen Konnex natürlich mit den Figurinen und mit den Figuren, mit denen ich arbeite. Aus dieser Arbeit mit den Figuren oder mit den weiblichen Formen hat sich diese Forschung entwickelt, dass ich immer weiter in der Geschichte zurückgegangen bin und geschaut habe, was gibt es denn da in Europa, in Österreich? Weil ich habe mich sehr viel mit Formen beschäftigt, afrikanische Formen oder Ozeanien oder südamerikanische Figuren. Und ich habe mir immer gedacht, warum haben wir sowas nicht? Ja, warum gibt es sowas nicht bei uns? Und es hat natürlich auch was mit einer spirituellen Suche zu tun, nach unseren Wurzeln, ne? Einer animistischen Kultur oder Religion. Ja, Religion ist jetzt ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber in dieser Forschung ist mir dann aufgefallen, okay, es gibt die Venus von Willendorf und recht viel mehr wissen wir dann meistens jetzt nicht im allgemeinen Wissen. Ne? Oder lernen wir auch nicht in der Schule. Und es war dann aber irgendwie, ich beschreibe es irgendwie gern so, wie wenn man auf dem Sternenhimmel raufschaut und man sieht zuerst einen Stern und wenn man dann genauer schaut, sieht man einen Nachthimmel voller Sterne. Und genauso war das durch diese Forschung mit dieser Geschichte in Europa, ist mir dann aufgefallen, es gibt einen unglaublichen Fundus, ich nenne es jetzt an Göttinnenfigurinnen. Und dem anschließend dann liegt natürlich nahe, dass sie die Menschen mit dem weiblichen Prinzip anscheinend mehr verbunden haben damals oder auf einer anderen Art und Weise verbunden haben, die auch einen rituellen Charakter hat. Und es gibt da natürlich auch ganz viele Forschungen und ich bin dann auf die Maria Gimbutas gestoßen. Das ist eben eine Archäologin und Anthropologin gewesen, die ganz viele Göttinnenfigurinnen in Europa selbst ausgegraben hat und die dann auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Sprache der Göttin. Und da hat sie ganz viel dieser Funde wirklich kartografiert, also sie hat beschrieben, was bedeuten die Muster, die auf diesen Figurinen, also meistens waren es Tonfigurinen, aber auch aus Knochen geschnitzt oder aus Stein. Was bedeuten diese Zeichen und Muster, die immer wiederkehren und in ganz Europa immer wiederkehren an Orten, die, wo die Leute vielleicht überhaupt keinen Kontakt miteinander gehabt haben? Also da sind wir wieder in dieser archaischen Sprache oder Symbolsprache, ja, die verbunden, also die irgendwie im Unterbewusstsein anscheinend wirkt. Ja. Und sie hat dann eben auch diese Theorie aufgestellt, dass eine Schrift vor der Schrift gegeben haben muss, also dass diese Zeichen auch was bedeutet haben. Und dass es eine matrilineare Kultur in Europa gegeben haben soll, so 4.000, 5.000 vor Christus. Das ist diese Theorie, die sie aufgestellt hat. Und mittlerweile ist die ja schon gut bestätigt. Also sie ist natürlich angefeindet worden von meist männlichen Kollegen. Und durch eigentlich diese figurative Arbeit bin ich immer mehr auf diese Göttinnenfiguren gekommen. Mhm. Und ja, dann hat sich das mit diesem Begriff Göttin immer weiter für mich erschlossen und ist immer logischer geworden. Also ich kann es nur so sagen, dass die Göttin ist nicht so wie der Gott, der im Himmel sitzt und lobt und straft, ja, sondern sie ist die Erde und der Kosmos selbst. Also sie ist sozusagen ein Wesen, das die Erde und den Kosmos umfasst. Und
durchdringt wahrscheinlich
durchdringt, auch. Genau. Mhm. Und die eben, wie wir vorher schon gesagt haben, für diesen Kreislauf des Lebens steht, ja. Und ich denke mal, die Menschen früher haben diese Figurinen nicht ohne Grund gemacht oder sie haben es nicht gemacht, damit sie hübsch ausschauen und sie sich dann irgendwo hinstellen können und anschauen können, sondern das waren rituelle Akte. Also es ist
der Affirmation auch oder des Wiederanschließens auch an diese Zyklen. Ne?
Genau, und der Intention,
ja,
die auch reinkommt in die Kunst. Und das ist auch wieder jetzt was mir wichtig ist, ja, also dass ich mich mit dem auch wieder verbinde und Kunstwerke mit einer gewissen Intention erschaffe, ja. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das war jetzt ein großer Schwenk, sage ich jetzt einmal zu dem Begriff Göttin, aber vielleicht hat das jetzt erklärt, das ist so, es ist eben nichts Lineares, deswegen kann man das auch nicht in so einem irgendwie linearen Satz irgendwie sagen, das ist das und das, weil vielleicht ist die Göttin auch für jeden was anderes. Ja.
Gut, aber interessant ist, es ist nicht eine Monothea, es ist kein Gegenstück zu einem Monotheos, der im Geiste über uns wacht oder dessen Gesetze wir uns einprägen müssen und so weiter oder nach den verschiedenen Konzeptionen, sondern die Göttin ist ein Wort, Sinnbild für die lebendige Kraft der Erde, kann man das so sagen.
Es ist sehr schön ausgedrückt, danke. Ja, ja, und das ist es ist ja so in dem Buch Die Sprache der Göttin, also die Maria Kimbutas schreibt ja, dass die Göttin in allen Dingen wohnt, also im Wasser, in den Tieren, in den Pflanzen, in den Bäumen, im Kosmos. Also sie ist einfach die lebende Erde oder der lebende Kosmos und das spricht eben dann für diese Spiritualität, die wir halt gehabt haben vor dem Christentum, ja, oder vor dem Patriarchat, vor dem Nationalsozialismus. Also wir haben ja viele Dinge, die diese Urspiritualität zugedeckt oder verdrängt hat, ja, dass es eine animistische Spiritualität gegeben hat. Ja. Mhm. Und dass die Menschen in einer ganz anderen Verbindung mit der Natur, mit den Tieren, also wenn man jetzt an die Höhlenmalereien zum Beispiel in Lascaux oder Chauvet denkt, diese ganzen Tierdarstellungen, also wie war dieses Zusammenleben mit der Erde, mit der Natur. Ja. Genau. Und das ist das, mit dem ich mich in der Kunst oder auch in meinem Leben irgendwie verbinde und verbinden will und was mir irgendwie auch ja, vielleicht sowas wie Antworten gibt, ja, oder wo ich mir denke, okay, was kann Menschsein noch bedeuten? Mhm. Ja, außer Zerstörung und Krieg und also was halt jetzt im großen Ganzen gerade los ist, ja, dieses ganze patriarchale System, das sich gerade irgendwie das da gerade herumwütet auf der Erde.
Genau, es gibt manche Optimistinnen, die sagen, es sei noch ein letztes Aufbäumen, ne?
Ja, dein Wort in Göttins Gehörgang, sage ich jetzt mal.
Ich würde gerne eine dieser Göttinnen, Repräsentantinnen jetzt rausgreifen, die mit Grazer verbunden ist und zu der du ja intensiv gearbeitet hast und arbeitest. Es ist 2003, im selben Jahr, in dem du nach Graz gekommen bist, eine Figurine gefunden worden bei Bauarbeiten in der Grazer Innenstadt. Die hat man dann Graziella genannt. Du hast sie Vogelgöttin genannt und hast mit ihr gearbeitet. Die ist 19 cm groß, diese Figurine. Kannst du sie beschreiben? Wie sieht denn die aus? Und damit verbunden auch die Frage, wie und wann bist du ihr denn begegnet? Wie seid ihr miteinander ins Gespräch gekommen, diese Figurine und du? Wie erzählst du eure Geschichte?
Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die mir jetzt schon längere Zeit begleitet auch. Also die Vogelgöttin und ich, wir haben so ein bisschen eine gemeinsame Reise, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe sie vor schon sehr langer Zeit im Archäologischen Museum in Eckenberg einmal gesehen und bin so vorbeigegangen und habe mir gedacht, oh, was ist denn das? Und habe dann irgendwie so nachgelesen, dass die auch so ja, mit 3000 vor Christus circa datiert ist, was ja schon wirklich sehr alt ist. Oder es gibt nicht so viele solche Funde jetzt in Graz von so Figurinen. Und ja, ich habe sie dann aber auch wieder irgendwie so, das war dann einmal, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Und dann habe ich eine Einladung bekommen, letztes Jahr, oder war das jetzt schon 2 Jahre her, also zu einer Ausstellung beim Kunstverein Rotor, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite. Das ist auch ein Kunstverein in Graz, die sehr tolle Projekte machen. Und da war eben auch so der Titel, sich einwalden in der städtischen Welt. Also diese Verbindung von Natur und Stadt. Und ich habe dann mit der Margarete, mit der Kuratorin, auch so ein bisschen geredet, ja, was ich mir jetzt vorstelle, was ich machen will für ein Projekt. Und dann ist mir diese Vogelgöttin total wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe einfach diesen Wunsch verspürt, dass ich mich mehr mit dieser Figur und Figurine auseinandersetze, mit der Geschichte und der Symbolik. Weil du gefragt hast jetzt, wie die ausschaut. Also man kann sie, also ich kann sie ein bisschen beschreiben. Sie ist eigentlich eher eine flache Figur und sie ist, wie du schon gesagt hast, 19 cm hoch und hat einen angedeuteten, abstrahierten Kopf, der eigentlich an einen Schnabel oder Vogelschnabel erinnert und keine Augen oder Mund ist rausgearbeitet. Also sehr abstrakt, das fasziniert mich so und so immer an diesen Figurinen, dass die eigentlich unglaublich abstrakt sind. Ja? Und sie hat ein Furchenstichmuster. Also man sieht, die Brüste sind frei. Also sie hat die Brüste oben sind frei und unten hat sie dann Streifen und ein Dreieck, das nach oben zeigt. Und dieses Furchenstichmuster aus ganz feinen Linien, wo eben auch in einem archäologischen Text, den ich dann zur Verfügung gestellt gekriegt habe, in dieser Forschung drinsteht, es könnte sein, dass diese Herstellung und dieses Furchenstichmuster machen ein Ort der Verbindung war, also ein Ort des rituellen Verbindens mit dieser Figur oder mit dieser Energie. Weil man kommt da ja auch in ein bisschen einen Trance-Zustand, wenn man da so ganz feine Linien, und die waren ja auch mit Punkten, die Linien gemacht. Genau. Und ja, im Zuge dieser Ausstellung bei Rotor habe ich dann so eine Art Altar für diese Vogelgöttin errichtet. Und mir war aber auch ganz wichtig, dass das ein partizipatives Projekt ist. Also dass nicht nur ich jetzt da etwas hinstelle und die Leute betrachten das bei der Ausstellung, sondern dass sie selbst eingeladen werden, sich mit dieser Energie zu verbinden, wieder des eigentlich Lebensbejahenden. Ja? Und ich habe dort so Karten gemacht, wo dann auch die Fragen draufstehen, was möchte in deinem Leben wachsen? Was wünschst du dir in deinem Leben? Was wünschst du dir für die Welt und für deine Mitmenschen? Und die Leute waren dann eingeladen, dort vor Ort aus Lehm und Pflanzensamen eine eigene Figurine zu bauen und die dann entweder dort am Altar zu lassen oder auch mitzunehmen und der Natur wieder zu übergeben. Also sowas wie ein Altar und eine Einladung, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Und da sind wirklich wunderschöne Situationen entstanden. Die Menschen sind da wirklich, oder auch Schulgruppen dort gesessen, haben aus diesem Lehm gestaltet. Also wir haben so Brettchen gehabt, wo wir die Umrisse von der Vogelgöttin auch drauf gehabt haben, also wo wir mit Siebdruck die drauf gemacht haben. Und es sind dann aber trotzdem, auch wenn der Ausgangspunkt immer gleich war, so unterschiedliche und individuelle Figuren entstanden, was ich auch sehr schön gefunden habe, dass das, du lässt dich von einer Figur irgendwie inspirieren, aber es entsteht dann was ganz was Eigenes. Mhm. Ja. Genau, und das war so dieses Weitertragen, also da, das ist jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr entstanden, dass ich mehr mit Lehm arbeite, wirklich als Gestaltungsmaterial, den ich nicht brenne, also so wie beim herkömmlichen keramischen Arbeiten. Beim keramischen Arbeiten machst du ja aus Ton eine Figur und dann brennst du sie nach einer gewissen Trocknungszeit und dann wird sie natürlich eigentlich, ja, wirklich für die Ewigkeit haltbar, sage ich jetzt einmal. Ja? Also unsere ältesten Belege der Menschheit sind ja auch oft Tonobjekte. Ne? Das ist sowas wie ein Speichermaterial. Ja? Und, aber in den letzten Jahren habe ich einfach immer mehr den Wunsch gehabt, das auch ein bisschen zu durchbrechen und Lehm wirklich, also die Erde selbst mit der zu gestalten und sie dann eben auch wieder der Erde zu übergeben. Mhm. Also wie es jetzt mit der Vogelgöttin zum Beispiel war. Ja.
Mhm. Also du betonst damit ja auch, also du betonst damit auch das Werdende, ne? Und das Vergehende. Ne? Also konsequent auch in die Kunstwerke eingebunden schon und zugleich eine Einladung mitzuwirken. Ne? Also es ist wie ein doppelter, du lässt einen doppelten Zugriff zu auf dein Schaffen. Das ermutigt. Ne? Zuerst darf die Natur und das Wetter und alles mitwirken und dann dürfen doch die Menschen auch noch Hand anlegen. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, also ja, das hat sich irgendwie so ja im Zuge meiner oder auf meinem Weg irgendwie so immer weiterentwickelt, dass ich einfach auch immer gesagt habe, eigentlich möchte ich auch mit Menschen arbeiten. Also ich möchte jetzt nicht nur irgendwie meine Kunstwerke machen und die sind dann in irgendeinem White Cube. Ja? Mhm. Also das ist jetzt nicht mein Zugang, sage ich jetzt mal. Ja? Also eine schöne Ausstellung ist auch was Schönes, sage ich jetzt mal. Ja? Und kann auch berühren und was verändern oder bewegen. Aber es war schon immer so, dass ich auch mit Menschen oder viel, auch mit Jugendlichen gearbeitet habe und viel mit Frauen. Und ich finde es halt sehr schön, oder ich sehe es auch ein bisschen so als den patriarchalen Kunstbegriff auch ein bisschen aufzubrechen. Ja? Also du machst etwas Schönes oder irgendwas Aufrüttelndes, was auch immer, und jemand, der das Geld hat, kann sich das kaufen. Ja, ja, es ist jetzt nicht das Einzige, was mich dann, also das ist nicht das, was mich glücklich macht. Mhm. Ja? Oder was dann mein Ziel ist als Künstlerin. Mhm. Sondern das Ziel ist schon so eine Art Friedensarbeit zu machen. Ja, das ist, also ich nenne es jetzt einfach so. Mhm. Weil ich teilweise auch sehe bei Workshops oder eben da bei dieser Aktion jetzt bei Rotor, die jetzt übrigens noch weitergegangen ist, das kann ich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen erzählen, weil die Reise von der Vogelgöttin ist noch weitergegangen nachdem. Also ich sehe dann oft, wie sich die Gesichter der Menschen verändern oder die Ausstrahlung der Menschen, nachdem sie was gestaltet haben. Also du kannst wirklich, eigentlich würde ich gerne manchmal so bei so Workshops so Vorher-Nachher-Fotos machen. Es ist ein ganz anderer Gesichtsausdruck oder, ja.
Was erzählen denn die Menschen da auch, wenn sie da so mit Lehm gearbeitet haben und so eine Figurine selbst gestaltet haben?
Also ich habe jetzt leider, also bei der Vogelgöttin, bei dem Projekt jetzt leider nicht mit allen so eine Nachbesprechung gemacht, weil ich nicht selber vor Ort war. Also das war ja wirklich so etwas wie eine Selbstbedienungsstation, ein Selbstbedienungsaltar, sage ich jetzt
einmal. Selbsthandlungsaltar, eben Nichtbedienung.
Genau,
oder?
Genau, ja, ein Selbsthandlungsaltar. Aber ich kann es vielleicht sagen von meinen Workshops, weil ich gebe ja auch immer wieder Workshops, größtenteils für Frauen, wo die Frauen sich aus Lehm und Pflanzen sammeln. Das war jetzt gerade eben vor kurzem am Frauenberg, habe ich so einen Workshop gegeben, wo sie die Frauen aus Lehm und Pflanzen sammeln, eine eigene Göttinnenfigur gestalten können, wo sie eben auch wirklich vorher eine Innenschau halten und ihnen auch so einen Zettel gebe, wo sie aufschreiben können, was brauchst du gerade an Stärkung, was brauchst du gerade in deinem Leben, was möchte wachsen eben auch wieder, so wie es eben bei dem Altar war. Und da machen wir natürlich dann nach der Gestaltung wirklich eine Reflexionsrunde. Und da sind immer wieder sehr schöne Rückmeldungen, also wo natürlich die Prozesse, die Gestaltungsprozesse sind nämlich nicht immer nur, sage ich jetzt einmal, gemalte Wiesen oder ganz einfach. Ja? Also das sind wirklich innere Prozesse und es kommt ganz oft raus, diese Rückmeldung, oder ich fasse es jetzt mal so zusammen, du machst was mit Material, aber das Material macht auch was mit dir. Also du wirst von dem Material auch bewegt. Und oft nehmen sich die Frauen irgendwas vor, weil sie wollen jetzt vielleicht, wir müssen uns immer wieder verabschieden von der inneren Kritikerin, sage ich jetzt einmal, bei diesen Workshops. Ne? Und einfach den Prozess übergeben und dem Vertrauen übergeben. Und oft ist es dann so, dass die Frauen haben dann irgendeine Vorstellung, sie wollen dann doch irgendwie, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, was Schönes machen, so irgendwie, was jetzt gefällig ist. Und das, wenn dann die Göttin im Spiel ist oder dieses Beschäftigen mit dieser Energie, dann passiert das aber vielleicht nicht immer genauso, wie man es am Anfang vorstellt oder konstruiert, sondern da passiert oft irgendwas Uriges, was dann eine Überraschung ist und was dann auch eigentlich viel besser passt zur Situation. Und da sind dann oft sehr schöne Rückmeldungen, dass das wirklich ja so Lernprozesse dann auch sind, mhm. ja, im eigenen Prozess. Und oft kriege ich dann auch noch Rückmeldungen oder Fotos, wo ich dann sehe, okay, wo haben sie denn die Göttin jetzt wirklich hin dann? Also manche sagen dann, sie beschützt gerade diesen Ort oder sie ist jetzt schon seit 3 Wochen am Acker und beschützt die Saat. Habe eben von einer Freundin ein Foto gekriegt. Ne? Also es sind oft sehr berührende Prozesse und ich glaube im Endeffekt sind es oft gar nicht so diese großen, lauten Dinge, sondern eher die kleinen Dinge, die sich dann irgendwie so ineinander verschränken in so einem Gestaltungsprozess.
Mir kommt jetzt gerade der Satz, was habe ich in der Hand, den man ja unterschiedlich verstehen kann. Nicht? Worauf habe ich Einfluss? Oder ich schaue mal, was habe ich denn da in der Hand und was wird da draus?
Genau, oder da kommt das Wort jetzt bei mir auch Manifestation. Also das ist im Endeffekt eine Manifestation von inneren Bildern oder inneren Lebenswelten. Also Manifestation kommt ja auch von Manus, von der Hand. Also dieses handlungsfähig zu sein auch, ja. Das ist irgendwie sicher ein Thema bei dem Ganzen, ja.
Du hast jetzt von der Reise der Vogelgöttin kurz gesprochen. Wie geht denn die weiter oder wo ist sie denn gerade? Und wer ist wo? Welche Vogelgöttin ist gerade wo? Jetzt multiplizieren sie sich ja tatsächlich an dem Punkt genau. der Geschichte.
Ja, sie ist jetzt gerade im Mammuts, im Urgeschichtlichen Museum in Niederösterreich. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. In diesem Mammuts ist eben jetzt diese Ausstellung, die heißt auch wirklich tatsächlich die Sprache der Göttinnen, also auch angelehnt an dieses Buch von der Maria Gimbutas. Denke ich mir, dass die Kuratorinnen das so gedacht haben. Und ich wurde dann eben eingeladen, bei dieser Ausstellung einen Beitrag zu leisten und eben gewünscht war, dass ich diese Installation oder diesen Altar der Vogelgöttin dort auch wieder aufbaue und ausstelle und dass es dort dann auch begleitend Workshops gibt. Und ich bin da eben eingeladen worden von der Elisabeth von Samsonow und von der Katharina Rebay Salisbury. Also die Katharina ist Archäologin und die Elisabeth ist Künstlerin und Philosophin, die sich auch ganz viel mit der Göttin auseinandersetzt und beschäftigt. Es sind zwar sehr interessante Frauen und die haben das da auf die Beine gestellt, dass es dort diese wunderbare Ausstellung gibt. Und dann war so die Frage, oder die Elisabeth hat das dann auch organisiert, dass die Original-Vogelgöttinnenfigur als Leihgabe ans Mammuts gereist ist. Und dann hat der Daniel Model, der Archäologe vom Eckenberger Museum, gesagt, ja, dann ist aber die Vitrine bei uns leer und dann soll doch bitte die Marina diese Vitrine in Eckenberg gestalten. Also, dass da in der Abwesenheit der Vogelgöttin etwas drinnen ist. Und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt und dann habe ich die Vogelgöttin ja auch wieder aus Ton gestaltet, aber mit, sage ich jetzt mal, zeitgenössischen Farben. Also es ist eine Mischung aus rotem Ton und Neonfarben. Und sie hat in meiner Interpretation wirklich Flügel bekommen. Weil was man jetzt bei vielen Fotos von der Vogelgöttin nicht sieht, ist, dass sie hinten so ein Muster hat, das irgendwie so wie zwei Flügel, die hinten zusammengehen. Also ich interpretiere es so, der Archäologe, also ich habe ihn auch gefragt, ob das sein kann. Dann hat er gesagt, er meint eher, das ist so angedeutete Kleidung, die hinten zusammengeht. Aber eben deswegen, ich finde eben, Künstler und Künstlerinnen müssen sich jetzt nicht unbedingt an wissenschaftliche Vorgaben halten. Also wir können ja interpretieren, wir haben ja die Freiheit. Ne? Und ich habe dann eben das ausgeklappt sozusagen, was hinten sichtbar ist. Und dadurch sind diese Flügel entstanden. Und jetzt hat sie halt Flügel bekommen. Und sie ist jetzt momentan im Eckenberger Museum in Graz zu besichtigen. Und der Altar und die Installation ist im Mammuts.
Ja, es ist ein schönes, knüpft auch an eines unserer ersten Gespräche an. Wir haben ja in der zweiten Episode von Sympoetics mit der, jetzt hilf mir, Christine Neugebauer Marisch gesprochen, die ihrerseits, oder dieses Team gilt als die Erfinderin der Fanny.
Ah, ja, ja, wunderbar, die ist ja so eine wunderbare, kleine, ja, kraftvolle Figur.
Genau, die ja auch ganz eine andere Formenfigur hat, wie die Venus von Willendorf oder die Hohle Fels, diese Figurinen. Und die hat ja auch stark dafür plädiert, dass es so etwas geben müsste wie eine archäologische Psychologie oder eine psychologische Archäologie. Und mir scheint, du bist ein Stück weit in diesem Feld tätig, auch mit der Verknüpfung von Kunst, jetzt mit dem Schwerpunkt auf archäologische oder archaische Formen und Therapie.
Ja, genau, also das ist immer ein Teil eigentlich von meinem Weg gewesen, auch die Arbeit mit Menschen, ja.
Mhm.
Mit kreativen Ausdrucksformen, ja. Also die Menschen auch, oder Menschen dabei zu begleiten, sich selbst auszudrücken. Genau, das ist sicher ein ganz wichtiger Teil von meinem Weg als Künstlerin oder Mensch, ja.
Mhm.
Und dieses, ja, auch diese, natürlich, also ich bin eine Feministin und ich beschäftige mich halt auch mit der Geschichte der Frau in der Gesellschaft und auch in der Geschichte. Und ich bin halt immer mehr reinkommen durch diese Forschung, zuerst der Formen eigentlich, ne, als junge Frau, wo ich noch gar nicht so viel über das alles gewusst habe. Ja. Und dann erschließen sie halt da Welten an einer Geschichte, die unterdrückt worden ist oder die nicht weitergegeben wurde. Und das macht mich sehr betroffen und das ärgert mich auch. Und deswegen ist das auch ein schöner Weg, in dieser künstlerischen Gestaltung den Menschen näher zu bringen, was es hier gegeben hat.
Mhm. Ja. Also wir reden ja auch ein Stück weit vom indigenen Europa, ne?
Genau, ja.
Sozusagen. Also, und indigen meint vielleicht ja sogar noch vor dieser Grenze, die man ja immer wieder anspricht, dass vor 12.000 Jahren, also ja, planetarisch geschaut, vor 12.000 Jahren in etwa die mit dem Beginn des Ackerbaus, natürlich nicht an einer genauen Linie abmessbar, aber dass dadurch ganz andere patriarchale Formen letztlich überhand genommen haben. Und in Europa war das alles vielleicht etwas später. Ja? Und darum gibt es hier ja auch noch zu finden Reste einer vorpatriarchalen Zeit, ne, könnte man sagen. Mhm. Und diese Art von Formen oder auch die Idee des Zusammenlebens mit der Erde oder auch des Gestaltens von Zusammenleben, dass das auch hier zu Lande natürlich sehr lebendig war. Darüber sprechen ja ganz viele Kulturen.
Ja, und es ist halt auch total, ja, arg eigentlich, dass die so lange keine Bedeutung gehabt haben, ne? Weil die Maria Gimbutas hat das auch mal so beschrieben, dass sie hat sich dann immer mehr auf diese Figuren konzentriert, weil sie gemerkt hat, das ist ja unglaublich, was da zutage tritt bei diesen Ausgrabungen. Und die Kollegen haben die teilweise die Figuren einfach auf Zeiten gelegt und haben die gar nicht angeschaut und sich mehr mit den anderen Funden beschäftigt. Ne?
Mhm,
und Archäologie, genau, ist ja oft eine Geschichte von Kriegen auch oder von gewaltsamen Auseinandersetzungen. Es, ja, hat ja fast was Forensisches teilweise. Ne? Da kann einem ja ganz übel werden teilweise, wenn man dann anschaut, was alles da ausgegraben wird und wurde. Und dieser Teil der Geschichte ist halt, ja, irgendwie untergraben worden, sage ich jetzt einmal, ja? Oder verschüttet worden. Und ich finde es eigentlich katastrophal, dass wir das nicht in der Schule lernen, dass das nicht in den Schulbüchern drinnen steht.
Ja.
Ja? Dass, gut, die Venus von Willendorf kennen wir vielleicht noch, die steht drinnen, aber da steht ja auch, es ist eine Fruchtbarkeitsgöttin, eine Venus. Und dieser Begriff Venus ist ja auch sehr schwierig, finde ich, weil im Endeffekt waren es ja, wie du schon vorher gesagt hast, die Göttinnenfiguren oder Figurinen kommen ja in ganz viele verschiedene Formen. Die haben nicht alle nur dieses...
Sind alle nicht alles nur die Mamas, die Gütigen, ne?
Nein, genau. Ja. Und ich denke mal, die stehen ja dann auch immer, jetzt sagt Fruchtbarkeit, dann sind wir vielleicht wieder beim Lebensbejahenden. Da geht es ja auch nicht immer nur ums Gebären, sondern auch vielleicht um die Ernte, ne, um eine reiche Ernte, das natürlich wichtig war für den Menschen, fürs Überleben, aber auch vielleicht für das Gebären von Zusammenleben, von Projekten, von Ideen, von Träumen, was immer. Ne? Mhm. So sehe es ich. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich jetzt keine wissenschaftlich belegte Theorie. Aber ich versuche halt einfach diese, sie stehen, das haben wir wieder bei dem, wo wir gesagt haben, ja, das Werk steht ja wieder für sich und erzählt ja wieder was. Und wenn man mal vor der Venus von Willendorf gestanden ist, ich weiß nicht, ob sie das schon mal besucht habt, sie ist ja im Naturhistorischen Museum in Wien. Also die ist, ich glaube, 11 Zentimeter groß, also wirklich klein und hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Mhm. Also wenn man da davor steht, es hat sicher jeder und jede eigene Assoziation, aber sie spricht auf jeden Fall, finde ich. Ja?
Sie spricht und tanzt auch und sie ist auch super.
Ja, ja, wunderbar.
Ja.
Und es gibt ja jetzt neuere Forschungen, also mittlerweile tut sie ja Gott sei Dank sehr viel in diesem wieder Neuschreiben der Geschichte. Das finde ich gerade einen sehr wichtigen Prozess, wo es jetzt auch Untersuchungen gibt, dass es vielleicht eine alte Frau darstellt. Ja? Mhm. Wo bei dem Thema sind der alten weisen Frau, weil die alten Frauen in dieser Zeit vor 40.000 Jahren vielleicht eine ganz wichtige Rolle für die Community gespielt haben. Weil die haben halt gewusst vielleicht, welche Früchte giftig sind, genießbar sind, welche Heilkraft haben, welche Kräuter Heilkraft haben. Oder ja, so denke ich immer das, also es, weil sie immer als Fruchtbarkeitssymbol dargestellt wird. Ja.
Auf jeden Fall ist es sicher, ich glaube, da sind wir uns feministisch einig, vielfältiger als dieser herkömmlich verwendete Mutterbegriff. Also der Begriff des Wilden fehlt mir zum Beispiel auch oft. Also der wilden Frau, aber jetzt auch wieder nicht in der Bedeutung, wie er gegenwärtig patriarchal nur immer verwendet wird, sondern eben, wenn ihr vom Tanzen sprecht oder so, und gleichzeitig die alte Frau, also dieser vielfältige weibliche Begriff.
Ja, total, und ich muss dazu sagen, oder vielleicht da einhaken, weil das auch ein sehr aktuelles Thema ist, es gibt eine Darstellung, die das Männliche und das Weibliche oder das Genderfluide darstellen.
Ja.
Ja, was ich auch sehr wichtig finde, wir sind jetzt natürlich sehr stark im Weiblichen drinnen, aber diese Vielfalt auch ja, und die Verbindung der Geschlechter ja, oder wie immer man sich verortet, und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass das auch schon dargestellt wurde. Ja,
ja. Ja.
Also finde ich auch sehr heilsam.
Ja, das ist, was man auch sagen würde, viele androgyne Formen.
Ja,
auch,
total, ne? Ja.
So,
ja.
Also,
auch diese Fanny-Figur.
Auch die Fanny ist ja.
Androgyne Figur.
Mhm.
Genau.
Ja.
Also auch sehr verbindend auf sehr vielen Ebenen.
Also ich mache jetzt auch noch einmal einen Bezug zu einem anderen Gespräch, das wir hatten mit der Ryanie Eisler. Und die Ryanie Eisler ist ja sehr bekannt geworden über dieses eine Buch Kelch und Schwert. Wir sind in einer Zeit, wo man in einem bunten Fächer an das Thema rangeht, also an die Wiedererzählung oder an die Erlaubnis und die Erinnerung, ne, dass Menschsein sich in ganz anderen Formen abgespielt hat, als das, was wir heute kennen. Und dass wir das in uns tragen auch. Also es ist in unserer Arbeit reden wir oft vom Archiv der Zuversicht, an das man anschließen kann.
Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut, der Begriff.
Ja, mir kommt vor, das spielt deinem Lebensbejahenden auch zu. Und bei uns ist es ja oft durch dieses Draußensein in einfachen Bezügen, draußen Erfahrungen machen, schließen wir an ein Archiv der Zuversicht. Und ich bin davon überzeugt, durch diese künstlerische Arbeit oder kunsttherapeutische Arbeit geschieht auch so etwas. Ne?
Mhm. Ja, das finde ich wunderschön, diesen Begriff.
Mhm.
Ja, also das trifft es wirklich sehr gut. Also das trifft auch die Arbeit sehr gut, die ich da, glaube ich, mache. Also das, oder ja, je mehr man sich ja mit diesen Symbolen, also ich sage das auch oft bei den Workshops, dass wir jetzt so ein Archiv an Symbolen uns suchen oder formen, ja. Also mit diesen Vorbildern dieser Figurinen und dass man schaut, wie kann man denn überhaupt was darstellen? Muss ein Gesicht überhaupt Augen und Mund haben? Ja? Also dieses Symbolische. Und Ja, also das ja, finde ich wunderschön.
Wir haben beim Hergehen ausgetauscht, dass wir beide gestern gehört haben, dass es eine aktuelle Graphic Novel gibt. Hast du auch gehört, du nickst jetzt, Marina.
Von der Uli
den
Lust.
Deutschen, genau, von der Uli Lust, die den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen hat mit einem Comic zur Geschichte der Menschheit. Die Frau als Mensch heißt das Comic, wo sie genau das auch erzählt, worüber wir jetzt sprechen. Kennst du sie besser?
Nein, ich kenne sie, also ich habe sie mal vor Jahren kennengelernt, weil da hat sie einen Comic-Workshop in Graz gegeben und da habe ich mitgemacht als Teilnehmerin. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich noch an mich erinnern kann, aber ich habe natürlich jetzt dieses Buch schon in Händen gehalten und ich habe es mir wirklich jetzt für einen speziellen Moment, also das werde ich jetzt in den Sommerferien lesen und freue mich schon sehr drauf. Und sie ist auch Teil der Ausstellung in Mammuts mit dem Buch.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Sie ist dabei, ja.
Ja.
Genau, und ich finde das super. Also ich glaube, sie hat sich echt da auch, sie ist da auch irgendwie in diesen Urgrund eingetaucht, ne, und in diese Forschung. Und ich finde das super, dass das jetzt auch in so einer Form, in dieser zeitgenössischen Form des Comics oder Graphic Novel wiederkehrt.
Ich habe ein Interview mit ihr gehört, wo sie sagt, so die Ausgangsmotivation für diese Arbeit zur Menschheitsgeschichte war, dass sie sich gefragt hat, was waren denn das für Gesellschaften, die Frauen auf diese Weise und so selbstbewusst und souverän dargestellt haben. Und das wäre ja der Bezug zur Gegenwart immer auch, der ja immer in dieser Beschäftigung mit dieser weit zurückliegenden Vergangenheit liegt. Was wären denn das für Gesellschaften, wo die Personen, die Frauen, die queeren Personen, die Männer so in so einer Art der Souveränität, des Selbstbewusstseins, der Weltbezogenheit dargestellt werden. Wie würden wir dann zusammenleben? Was wären denn deine Träume, deine Vermutungen?
Oh, das wäre schön. Also, ich glaube mal, da wird es einen Frieden auf der Welt geben. Also ich glaube, dass dieses, ja, wie nennt man es, egalitäre Menschenbild, also dieses gleichwertige oder gleichbehandelnde Menschenbild, dass das einfach so der Schlüssel wäre, diese Akzeptanz, die gegenseitige Akzeptanz, die Empathie, das sind ganz wichtige und oft leider fehlende Dinge in der Gesellschaft, wie sie jetzt sind. Ja. Und ich glaube, dass dieses Gestalten und dieses kreative Arbeiten wirklich ein Ort von Frieden bringt mit sich und mit den anderen. Also es ist jetzt natürlich sehr, vielleicht ein bisschen naiv klingt das jetzt, aber ich glaube, es ist trotzdem, es wäre irgendwie vielleicht sogar einfach, wenn es mehr Rituale gäbe, mehr Miteinander und jetzt nicht so, ich muss jetzt ein Kunstwerk machen, das dann irgendwer von 1 bis 5 benotet, ja, sondern einfach dieses Gestalten um des Gestaltens Willens, ja, und vielleicht in einem rituellen oder spirituellen Kontext. In einem gemeinschaftlichen Kontext.
Auf dich neugierig geworden bin ich über ein Foto von, oder über mehrere Fotos von Lehmgesichtern, die mich aus der Erde angeschaut haben. Und das war im Winter. Die waren teilweise mit Schnee bedeckt. Und mich hat das tief berührt und sehr interessiert und dann bin ich dieser Künstlerin auf die Spur gegangen und das bist du. Und diese Lehmgesichter sind Teil einer Installation am Frauenberg, du hast schon mal angesprochen kurz, in Leibnitz im Süden der Steiermark. Werden, da steckt die Erde drin im Werden, ist der Titel von dem Projekt und da geht es ganz stark um diese Vergänglichkeit auch. Erzähl doch von diesem Projekt.
Ja, das Projekt Werden, das begleitet mich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich war vor, sage ich jetzt mal, vielleicht 5 Jahren das erste Mal am Frauenberg. Es gibt ja dort, hat es einen Tempel gegeben und dort, wo der Tempel gestanden ist, gibt es jetzt ein Museum, ein kleines, feines Museum, das das man besuchen kann. Und ich war dort und dieser Ort hat mich schon immer irgendwie interessiert und angezogen, weil es wird auch ein bisschen so als Kraftplatz bezeichnet, ja. Und als Frauenplatz auch. Also der Name Frauenberg sagt eh schon einiges, dass sie das über so lange Zeit auch hält, dass das ein Platz war, wo Frauen hingegangen sind und vielleicht auch, ja, sie verbunden haben und Rituale gemacht haben. Natürlich andere, also Männer und alle Menschen gehen rauf, klar. Genau, und ich war das erste Mal oben und habe dann die Ausstellungsobjekte gesehen und habe mich von den Göttinnenfiguren, die dort gefunden worden sind, also es sind dort einige stillende Muttergöttinnen-Skulpturen gefunden worden in einer Grube, die im Frühchristentum ihrer Antlitze beraubt worden sind. Also die haben, also das muss man sich vorstellen, da sitzen dann so circa 30 cm große stillende Figurinen ohne Kopf und ohne Gesicht. Und ich bin das erste Mal vor denen gestanden und es hat, ich kann es nur sagen, es war wirklich ein körperlich sowas wie durchschütteln und ich war sehr betroffen und traurig von diesem Anblick und es war also irgendwie wieder, oder es war dann so dieser Gedanke oder das Gefühl, ich möchte dieser Zerstörung etwas Positives entgegensetzen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was das sein kann, ne? Und das hat dann irgendwie mehrere Jahre reifen dürfen, die Idee. Und die Gabriele Kleindienst, die das Museum damals geleitet hat, die hat mir bei einem Besuch, weil ich bin mehrmals raufgefahren in den Jahren, in den darauffolgenden Jahren, und habe immer wieder geschaut oder immer wieder mich mit diesem Ort verbunden und habe gesagt, wärt ihr offen für ein Projekt? Ich bin Künstlerin, ich würde da gern was machen mit dieser Abwesenheit der Köpfe. Sie hat gesagt, ja, sie würden das total super finden, weil sie finden, der Ort, der soll irgendwie mit Kunst belebt sein. Und das ist total schön. Und ich habe gesagt, ja, ich muss was machen, aber ich weiß noch nicht was. Und dann hat sie gesagt, der Ort hat Zeit. Und das war für mich so, das knüpft vielleicht wieder an das an, was du gesagt hast, dass es keine Zeit oft gibt zum Regenerieren, aber auch nicht zum Gebären oder zum Projekte gebären. Also dass es wirklich aus dem Tiefen heraus entstehen kann. Ne? Und das hat mich dann total entstresst und war dann total schön. Und dann war es für mich ganz klar, ich kann da nicht einfach irgendeine Skulptur hinstellen, sondern ich möchte mich einfach mit dem Ort beschäftigen und ich möchte dort an dem Ort was bauen. Und dann war die Idee, dass ich eben Köpfe aus Lehm und Pflanzensamen dort baue, die aus der Erde rauskommen, weil die stillende Muttergöttin ist ja auch wieder Allegorie an die nährende Erde, denke ich mal. Also das ist wieder, geht ja noch viel weiter zurück, irgendwie wieder an das nährende Prinzip. Ja, und dann ist es immer, immer essentieller geworden. Also das Konzept war dann da, dann habe ich Kooperationspartnerinnen gefunden, eben die Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik und das Institut für Kunst im öffentlichen Raum und eine Stiftung, die Valentin-Stiftung, die eben das Museum auch unterstützt, haben dann das Projekt unterstützt und dann habe ich im letzten Sommer diese 6 Köpfe, die aus der Erde rauskommen oder auf der Erde ruhen, sage ich jetzt einmal, weil sie ruhen sehr stark in sich. Also das war mir auch wichtig beim Gesichtsausdruck, dass sie sowas in sich Ruhendes haben und in Verbindung stehen. Genau, die habe ich letztes Jahr gebaut im Juli, August und habe auch oben gewohnt dann einen Monat am Frauenberg. Also es war eine sehr intensive, sage ich mal, harte Arbeit auch, weil es natürlich körperlich sehr intensiv war und es war ja ein extrem heißer Sommer. Wir haben eigentlich keine Überdachung gehabt. Also es war schon sehr intensiv und aber auch total schön. Also es hat sich wirklich auch in dieser Arbeit so ein Kreis von Menschen geformt, die mich immer wieder unterstützt haben. Also ich habe einen wirklich großartigen Helfer gehabt, das war ein ehemaliger Lehrer von mir, der Kurt Dautermann, der war wirklich an meiner Seite und hat mir geholfen, das zu bauen. Ja, und mein Mann hat mitgeholfen, Freundinnen haben mitgeholfen, teilweise haben auch die Leute einfach ein Essen raufgebracht, was auch total toll ist. Also so diese Gemeinschaft war auch zu spüren, ja. Und dieses Unterstützende und das Tolle ist, dass das an diesem Ort, diese Menschen, die in diesem Museum arbeiten, das sind jetzt witzigerweise auch alles gerade Frauen und die jetzige Leiterin, auch die Ursula Pinz, dass die alle so welcoming waren. Also das Projekt ist dort so willkommen. Und das ist eine extrem schöne Erfahrung, weil das ging halt anders gar nicht. Ja? Also es ist jetzt ist der Kreis seit August letzten Jahres mit einer Eröffnungsfeier dem Wind und dem Wetter und der Verwitterung übergeben worden. Und das Konzept ist, dass sie diese Köpfe aus Lehm verwandeln dürfen, sage ich jetzt einmal. Ja. Dass die Form sich verändern darf und die Pflanzen und die Natur sich das wieder auch nehmen. Also weil für mich steht die Göttin auch sehr stark für dieses Werden und Vergehen. Und für diesen Kreislauf, also vielleicht dieses Werden und Vergehen und wieder Werden.
Ja, das ist ja wirklich auch wieder eine Heilungsgeschichte. Na, es ist nie zu spät, einen Kopf zurückzubekommen. Gell? Also dieses Bild fällt mir ein, weil du ja von der Genese, also vom Genesen gesprochen hast und gleichzeitig auch die Hingabe zurück in einen Kreislauf dann. Ne? Aber als, wenn man so möchte, in seine Gestalt zurückgefunden haben. Das finde ich ganz ein schönes Bild. Und das waren die ersten Bilder, die du gesehen hast. Mhm. Ja, sehr schön.
Das muss ich jetzt schon sagen, ich finde diesen Satz jetzt, es ist nie zu spät, einen Kopf zurückzubekommen. Wunderbar, danke.
Super. Ja, und jetzt fällt sie mir doch noch eine, vorher schon ein paar Mal, ich habe ja zeitlang sehr intensiv und mit großer Hingabe Hannah Arendt gelesen. Und sie hat ja vieles, glaube ich, großartig bedacht und ja auch geschrieben über diesen Wechsel eigentlich der großen Ausrichtung auch in der Philosophie, also weg von der Erdbezogenheit hin zu einer sozusagen, dass das Leben in der Luft und im Himmel sich abspielt. Und sie hat ja das auch so herausgearbeitet, wie dadurch eigentlich das Sterben so in den Fokus geraten ist, also so ein wichtiger Fokus ist, und das Geburtliche aus dem Blick. Und sie hat ja plädiert als einer ihrer philosophischen Grundideen, dass wir Menschen in eine Geburtlichkeit, in eine Natalität eingebettet sind, in der wir alle dadurch, dass wir Anfänger sind und Anfängerinnen, einen Faden ins Gewebe des Lebendigen einwerfen, und wir wissen dann nicht, was daraus geschieht. Und es fällt mir jetzt so ein zu diesem Projekt oder dieser Arbeit, die du jetzt beschreibst. Es ist, wie du hast hier einen Faden eingewebt, ja, einen Zeitfaden, und jetzt geht es seinen Lauf auch. Ne? So.
Ja, das ist sehr schön, wie du das sagst, weil das ist auch diese Essenz von dem Projekt von Werden. Also ich habe es ja auch nicht Vergehen genannt, das Projekt, ne? Das hätte ich auch so sein können, weil es ja von Anfang an klar ist, dass diese äußere Form nicht bleiben wird. Ja? Mhm. Und im Endeffekt ist es genau so, dass eigentlich immer wird. Aber wenn die äußere Form sie verändert oder vielleicht in manchen Augen zerstört ist, ja, wird was Neues. Mhm. Weil das ist dann wieder ein Nährboden für Pflanzen und auch für Insekten oder Tiere. Und das passt vielleicht sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Das ist wirklich so, ja, ständiges Werden. Aber etwas stirbt oder zerstört wird, ja.
Ja.
Ja. Oder sich auflöst, vielleicht, sagen wir es mal so.
Ja. Und gleichwohl spielt es eine Rolle, wie es stirbt.
Genau, das auf jeden Fall.
Und für die Frage, ob es kann anschließen an das Werden. Und ich glaube, da sind wir ja in einer Zeit, wo so viel unsinnig gestorben wird, oder wenn ich das so sagen kann, oder so unnötig gestorben wird, oder so aus der Zeit gestorben und wird. So
gewaltvoll.
Ja, gewaltvoll gestorben wird. Und das ist, da kann man natürlich den Blick der Zuversicht verlieren, ne? Oder da kann es dann genau deshalb so Wege der Lebensbejahung in dem schon gut brauchen.
Auf jeden Fall, ja. Also der Weg geht weiter, sage ich jetzt einfach mal. Also die Forschung geht weiter und das habe ich vorher, wie ich reinkommen und auch schon erzählt, dass ich nach Griechenland fahren werde und nach Kreta fahren werde und mich dort auch eben mit der, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, minoischen Kultur mehr auseinandersetzen möchte und auch mit diesem Priesterinnenkult oder Göttinnenkult, der dort ja auch stattgefunden hat. Also das ist so das nächste Ziel und ich sage aber mal, das größte Ziel ist einfach, den Alltag zufrieden, bewusst und sinnvoll zu verbringen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier an deinen Ort und gutes Fließen, gutes Fliegen, gutes Reisen und alles, alles Gute. Danke.
Ja, ich danke euch für die Einladung zum Podcast und für dieses wunderbare Gespräch. Freut mich sehr. Dankeschön.
Danke. Alle Infos zu Ausstellungen und Projekten, über die wir gesprochen haben, du hast ja auch eine Website, die stehen dann in unseren Shownotes. Wir wünschen auch euch alles Gute, gute Reisen, gutes Sein an einem Ort. Baba.